all die Kinder, die noch da sind, die anschließend in die Besprechung gehen. Ihr müsst heute euch besonders anstrengen. Ich habe diesmal keine PowerPoint dabei, weil ich gerade über diesen Abschnitt einfach mit euch reden möchte. Und das ist der Abschnitt Apostelgeschichte 2. Und es geht, wenn ihr die Überschrift aufschreiben wollt, das Zusammenleben in der Gemeinde. Meistens, wenn du irgendwohin neu kommst, dann schaust du dich ein bisschen um. Ne? Wie machen das all die anderen? Wann stehen sie auf? Wann setzen sie sich hin? Wie sind sie gekleidet? Was muss ich machen? Ich will ja nicht so ganz auffallen. Aber wenn wir uns überlegen, wie machen wir Gemeinde, dann wollen wir uns nicht einfach nur umschauen und sagen, ja, wie machen das alle anderen, sondern von Gott selbst lernen, wie er sich Gemeinde vorstellt. Und wir hatten letzte Woche schon Apostelgeschichte 1 angeschaut, Dankeschön. Und dort wurde beschrieben in Vers 15, dass es mittlerweile dann 120 Personen waren und die haben sich in Obersaal getroffen. Das sah vermutlich nicht ganz so aus wie bei uns hier, aber wir könnten uns das auch so vorstellen, in einem Raum im ersten Stock. Und da haben sie sich getroffen, haben sich zusammengesetzt, haben zusammen gebetet, das lesen wir, haben in Gottes Wort geschaut und sagen, Gott, was ist deine weitere Führung? Was hast du als nächstes für uns? Und dann ist Petrus aufgestanden und hat zu diesen 120 geredet. Und Apostelgeschichte 2 beginnt damit, dass der Heilige Geist kommt. Den, auf den sie gewartet haben. Und er ist dann auf sie gekommen und das hat sich verbreitet. Und sie sprachen plötzlich in fremden Sprachen. Das war das Wirken des Geistes unter ihnen zu dieser Zeit. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 41, das Ergebnis. Dort heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, nämlich das Wort, was gerade verkündigt worden war, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugefügt. Sie haben also die Predigt gehört, die Verkündigung von Petrus gehört und die es aufnahmen. Sie haben das nicht nur gehört, sondern sie haben gesagt, das gilt mir und ja, ich glaube dieses. Und wurden dann getauft als Zeugnis dessen, ja, ich glaube an Christus. Und das ist der Grund, warum wir auch so taufen, wie wir taufen, dass wir das mit Untertauchen machen, denn es identifiziert uns mit Jesus Christus ist gestorben, begraben und von den Toten auferstanden. Und das ist, was jetzt diese Menschen auch bezeugt haben. Und damit wurden sie zur Gemeinde hinzugefügt. Und dann kommen wir zu Vers 42 und da sehen wir dann die Beschreibung. Was hat dann diese Gemeinde gemacht? Leute hatten gehört, sie haben es aufgenommen, sie haben sich taufen lassen, wurden hinzugefügt zur Gemeinde. Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ich möchte genau dieser Gliederung folgen, also zuerst die Lehre der Apostel. Ein Großteil der Gemeinde war eben gerade erst zum Glauben gekommen und musste gefestigt werden. Aber nicht nur sie brauchen die Lehre, sondern auch wir brauchen immer wieder Gottes Wort. Weil das ist unsere Grundlage, das ist die Basis dessen, woran wir glauben. Aber diese neuen Gläubigen, die waren eben zum Wochenfest, das war das jüdische Fest, nach Jerusalem gekommen und deswegen waren es auch plötzlich so viele Leute, die jetzt gehört haben und die dann auch zum Glauben gekommen waren. Und jetzt waren sie hier und waren noch mit den Aposteln zusammen und normalerweise hat dieses Fest so ungefähr eine Woche gedauert. Nun, wir wissen nicht ganz genau, wer war schon vorher da und wie lange sind sie dann geblieben. Aber sie wollten natürlich dann jetzt diese Zeit nutzen, von diesem neuen Glauben möglichst viel zu hören. Einige von ihnen kann gut sein, dass sie schon Predigten von Jesus gehört haben, weil der war zu dem Zeitpunkt gerade mal 50 Tage seit seinem Tod und seiner Auferstehung. Andere waren vielleicht von anderen Gegenden des Römischen Reiches gekommen und hatten noch gar nichts gehört. Aber sie alle waren hier zusammen und wollten von den Aposteln hören. Und wir haben das nicht mehr, die Apostel leben nicht mehr, aber sie haben es für uns aufschreiben lassen. Und so haben wir auch ihren Bericht. Und auch wenn es nachher nicht mehr diese Neuigkeit war, das war immer die Essenz der Gemeinde, dass sie sich versammelt haben unter das Wort, unter die Lehre der Apostel, die Lehre des Wortes Gottes. Und sie hatten ein Verlangen danach, das heißt später, sie waren täglich zusammen. Sie konnten gar nicht genug davon kriegen, weil sie sagen wollten, wir wollen doch wissen, was ist das, was ist eigentlich nicht das, sondern der, an den wir glauben. Wie hat er gelebt? Was sind jetzt seine Erwartungen an uns, wenn wir wieder nach Hause gehen? Was sollen wir dort machen? Wie sieht so ein Leben denn eigentlich aus? Und so blieben sie zusammen. Und wir haben das in 1. Petrus 2 in der Lesung vorhin gehört. Sie waren wie Neugeborene, begierig nach der vernünftigen Wort, nach der vernünftigen Milch des Wortes Gottes. Ja? Das ist, was sie ausgemacht hat. Haben wir dieses? Haben wir dieses Verlangen? Das war bei ihnen vorhanden. Und deswegen lesen wir, wenn man ein bisschen weiter runterschaut, in Vers 46 in Apostelgeschichte 2, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Jeden Tag. Sie kamen zusammen und waren zusammen und sie hatten eine Einmütigkeit. Woher kam dieses? Ich meine, Einmütigkeit ist manchmal schon schwer, wenn du zu zweit bist. Dann hat der eine die Meinung und der andere jene Meinung. Das waren jetzt 3000 neue Leute plus die 120, die vorher da waren. Und die kannten sich vorher gar nicht. Woher kommt diese Einmütigkeit? Sie wollten gemeinsam auf das Wort Gottes hören. Und so kamen sie zusammen und sagten, wir wollen hören, was hat Gott zu sagen? Und häufig wird ja behauptet, dass Lehre trennt. Aber die Lehre über Jesus Christus ist, was uns verbindet. So ist die Basis und Autorität der Gemeinde die biblische Lehre. Und deswegen steht sie hier auch an erster Stelle. Sie verharrten an allererster Stelle in der Lehre der Apostel. Sie sagten, was uns verbindet, was wir vorher nicht gemeinsam hatten. Vorher waren wir gekommen aus allen möglichen Kulturkreisen mit unterschiedlichen Sprachen. Liest ihr die Sprachen vorher durch, in denen sie alle gesprochen haben? Ja. Sie hatten einen jüdischen Hintergrund oder waren zum jüdischen Glauben konvertiert? Ja, aber was sie jetzt verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus. Und das hat sie vereint, sodass es komplett anders war, als sie es vorher kannten. Vorher kamen sie zusammen für eine Woche, waren am Tempel und haben dort gemeinsam ihre Rituale, aber eigentlich mehr in den Familien durchgeführt. Aber jetzt waren sie als eine neue Familie zusammen. Und ihre Grundlage war die Lehre. Und wenn es sagt, die Lehre der Apostel, dann war es nicht, die Apostel haben sich irgendwas ausgedacht, sondern sie haben das weitergegeben, was sie über die letzten 3 Jahre von Jesus Christus gelernt haben. Und das hat sie, war in ihren Herzen und das haben sie dann eben weitergegeben. Und die Lehre ist dann, häufig ist die Lehre, dass wir sagen, muss man das denn so genau nehmen? Aber die Lehre ist der Inhalt unseres Glaubens. Ja, und wenn du dir so vorstellst wie ein Glas hier, und da haben wir jetzt einen Inhalt drin, und mein Daniel hat das für mich gebracht, ich hoffe, da ist Wasser drin. Was ist, wenn er jetzt hier Essig reingetan hätte? Würde das einen Unterschied machen? Es würde noch sehr ähnlich aussehen, aber spätestens, wenn ich schlucke, macht es einen Unterschied. Ja? Du hast Wasser reingetan, oder? Okay, danke. Ja. Der Inhalt unseres Glaubens macht einen Unterschied. Okay? Und der Glaube kann nur funktionieren, wenn es der richtige Inhalt ist. Da kann es andere Sachen geben, die sehen ähnlich aus. Und wir hören so häufig in unserer Gesellschaft, ach, wenn du das glaubst, ist ja schön für dich, ich habe meinen eigenen Glauben. Das ist so wie ein bisschen, wie wenn du ein Medikament nimmst und du machst das auf, diese Plastikverpackung da, und da ist irgend so ein weißes Pulver drin. Und sagst, ich habe auch ein weißes Pulver, ich nehme ein bisschen Mehl, klappe wieder zu, schluck das Mehl. Mag sein, aber es wird nicht die gleiche Wirkung haben. Aber das ist genau, was Leute sagen, zu sagen, naja, ist doch egal, was drin ist. Hauptsache, du hast deinen Glauben. Nein, wir alle glauben irgendetwas. Selbst wenn wir glauben, dass ich mich durchsetzen werde und dass dieses Leben alles ist, ist das immer noch eine Glaubensüberzeugung. Und sie waren hier zusammen und sagten, wir wollen diesen Glauben, den wir gesehen haben, dass es euch verändert hat. Deswegen hatten sie dieses Interesse. Weil sie waren ja bei diesen Aposteln und sie haben gemerkt, hey, vor einer Weile waren die irgendwie alle von der Bildfläche verschwunden. Da war die Kreuzigung und seitdem haben wir die Apostel eigentlich nicht gesehen. Die hatten sich ja auch eingeschlossen, aus Furcht vor den Juden. Und jetzt treten sie an die Öffentlichkeit und verkündigen ihn und sagen, wir sind Zeugen. Ja, wir waren mit Jesus Christus gewesen und ja, er ist der Retter, der Messias, aber er ist nicht nur am Kreuz gestorben, wie ihr alle gesehen habt, sondern er ist von den Toten auferstanden. Wir haben ihn gesehen und wir glauben an ihn und wir sagen, ihr müsst auch retten. Apostelgeschichte 4, da ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, worin wir gerettet werden müssen. Das sagen sie direkt denjenigen, die Jesus gekreuzigt haben. Und die Leute sagen, hey, etwas hat euch verändert. Und wir wollen wissen, was das ist. Und wir sollen jederzeit bereit sein, Rechenschaft zu geben für die Hoffnung, die in uns ist. Würden Leute einen Unterschied merken und sagen, da ist etwas an dir, was wir nicht haben. Du hast eine Zuversicht. Da ist dieser Glaube, von dem du redest, den du irgendwie praktizierst. Du gehst ja irgendwie in den Gottesdienst und liest deine Bibel und so weiter. Da ist etwas, was bei dir anders ist. Was dir diese Zuversicht, diese Freimütigkeit, wie wir in Apostelgeschichte immer wieder lesen, gibt. Und das ist, wo sie sagten, wir wollen dieses hören. Ich lese einmal Römer 10, Vers 9. Du kannst das gerne mit aufschlagen. Wir sind sofort wieder zurück in Apostelgeschichte 2. Aber sie sagen, noch Ende von Vers 8, dieses ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Sie sagen, es macht bei dir einen Unterschied. Du wirst gerettet werden, wenn du es bezeugst, wenn du in deinem Herzen glaubst, aber nicht einfach in deinem Herzen irgendwas glaubst, sondern dass Gott, Jesus Christus, den Sohn Gottes, aus den Toten auferweckt hat. Wenn du ihm vertraust, und das ist, was sie verkündigt haben, und darüber hatten sie Einheit zu sagen, ja, nicht die Apostel, die machen irgendwie so eine tolle Show und jetzt wollen wir das alle haben, sondern die haben gesagt, dieses ist, was uns verändert hat und unsere Veränderung ist nicht irgendwie eine neue Methode. Unsere Veränderung ist, dass Jesus Christus unsere Schuld bezahlt hat und wir versöhnt sind. Und das war, was die Gemeinde ausgemacht hat. Die Gemeinde ist kein Unterhaltungsprogramm, sondern eine Versammlung der Jünger Jesu zur Glaubensstärkung. Sie versammelten sich, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Zweitens, nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Gemeinschaft. Und hier geht es um den gegenseitigen Austausch, wirklich gemeinsame Sache zu machen. Die Lehre kam von den Aposteln, von den Lehrern. Aber die Gemeinschaft sind die Beiträge eines jeden Einzelnen. Und das beinhaltete hier, wenn man ein bisschen weiter schaut, Vers 44, alle Gläubigen, gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Sie machten gemeinsame Sache, sie halfen einander, sie unterstützten einander. Das kann finanzielle Form nehmen, das kann Unterstützung sein, emotionale, moralische Unterstützung sein, das kann praktische Hilfe sein. Die Gemeinde ist also nicht nur dazu da, um Vorträge anzuhören, sondern diese Lehre gemeinsam auszuleben. Sie verharrten, ja, in der Lehre, in der Grundlage zu sagen, okay, wie soll ich mich verhalten? Aber nicht nur im Hören, sondern im Tun. Sie blieben in der Gemeinschaft. Und darum ist auch die Ortsgemeinde so wichtig. Denn nur dort können wir dieses Miteinander, Füreinander wirklich ausleben. Und die Schrift ist voll mit Geboten, was wir einander tun sollen. Könnt ihr nicht alle anschauen? Die Frauen hatten, glaube ich, vor einer Weile ein Büchlein durchgemacht mit den ganzen Einander-Anweisungen. Eine möchte ich, dass wir anschauen, Römer 15, Verse 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Unser Miteinander soll veranschaulichen, soll widerspiegeln, wie Gott mit uns gehandelt hat, wie er uns aufgenommen hat. Wie hat er das getan? Wenn wir unsere Sünden bekennen und bekennen, dass wir ihn brauchen, dann vergibt er uns alle Schuld, reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und er sagt, okay, hast du das bei Gott erlebt? Hat er das für dich getan? Dann mach das genauso mit dem vor dir und hinter dir und neben dir und auf der anderen Seite des Saals. Das ist, wie sie ein Miteinander haben konnte, und die Basis war nicht, wie hat der mich angeschaut, wie hat der mich behandelt, sondern wie hat Christus mit mir gehandelt. Und das wollen wir auch als Gemeinde leben. Die Gemeinschaft hier in Apostelgeschichte 2 beinhaltete dann auch, dass sie gemeinsam gegessen haben. Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Und dabei war es nicht ein Wettkampf, wer kann das beste Essen liefern, sondern es war einfach, sie freuten sich mit Schlichtheit des Herzens. Okay? Das heißt also, es war nicht ein, oh, jetzt muss ich mich aber vergleichen, na, bei mir kann ich lieber nicht einladen, weil die anderen, die können das besser als ich. Sondern es war einfach, ich teile von dem, was ich habe. Und dadurch hatten sie eine Gemeinschaft, ein Miteinander zu sagen, ich muss nicht etwas vormachen, sondern wir sind, wie wir sind, weil gerade als Kinder Gottes, wir sind ja nicht Kinder Gottes, weil wir gut genug waren für die Gemeinde, sondern weil uns vergeben worden ist in Jesus Christus. Und er sagte, nun zeigt das auch in dem Miteinander. Wie Christus uns vergeben hat, so vergeben wir einander und so helfen wir einander. Wir haben doch bei unserem Glauben bekannt und gesagt, hey, ich kann nicht alleine vor Gott bestehen. Warum muss ich alleine vor den anderen bestehen? Das heißt nicht, wir müssen alles rauskehren, was wir an Problemen haben. Aber dass wir einander helfen können, dazu hat Gott uns zusammengestellt. Und wie eine Familie nur funktioniert, wenn sich alle beteiligen, so funktioniert auch eine Gemeinde nur, wenn sich alle beteiligen. Wir sind nicht dazu zusammengestellt, einander zu richten, sondern einander aufzurichten. Helfen wir einander? Sind wir bereit zu sagen, hey, hiermit, das ist, was der Herr mir gezeigt hat und das hat mir geholfen. Ich möchte es dir weitergeben, vielleicht hilft es dir auch. Hier ist, wie der Herr mir vergeben hat. Deswegen sind Zeugnisse so wunderbar, weil sie nicht eine zur Schaustellung sind, zu sagen, ja, Roshan war nicht hier und hat gesagt, ich habe mich die letzten 2 Jahre richtig gut benommen und jetzt bin ich gut genug, jetzt darf ich auch in die Gemeinde, oder? Sondern hat gesagt, ich habe erkannt, ich habe meine Schwächen, ich habe meine Probleme, ich habe gesündigt. Aber ich weiß auch, dass Christus für meine Schuld gestorben ist. Und ich habe ihm vertraut. Ja? Und deswegen ermutige ich immer Geschwister, manche sagen immer so, ja, so vor Leuten sagen ist schwierig. Ich sage, in der Gemeinde ist es am einfachsten, weil die verstehen dich. Alle anderen sagen vielleicht so, hä, was hast du da erlebt? Wir sagen, ja, das ist unsere gemeinsame Basis. Das ist die Lehre des Wortes Gottes. Und das ist dann die Gemeinschaft. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft. Drittens, im Brechen des Brotes. Das ist, was wir häufig als das Abendmahl bezeichnen. Nun, das andere kann ich ja verstehen, ne? Lehre und Gemeinschaft. Aber warum so ein Ritual hier gleich als eine der vier Sachen, die erwähnt werden, die sie gemeinsam gemacht haben? Weil es sie immer wieder an das Wesentliche erinnert hat. Wir wollen nie vergessen, wir sind nicht einfach nur hier, um mehr zu verstehen. Und nicht einfach nur hier, um einander zu helfen, zu unterstützen. Sondern wir sind hier, weil wir Gnade empfangen haben von Jesus Christus. Und unsere Basis ist, was er für uns vollbracht hat. Was war die Voraussetzung? Und das hatten wir vorher schon gelesen. Die aber sein Wort gehört hatten, aufgenommen hatten und sich haben taufen lassen. Die waren hinzugetan. Und sie sind es jetzt, die diese Gemeinschaft miteinander praktizieren. Aber wir lesen, hatten hier auch, ich habe das eben in Vers 46 schon gelesen, dass sie zu Hause das Brot brachen. Nun, also kann das einfach jeder so zu Hause machen? Machen wir doch nicht so, wir machen das hier gemeinsam. Nun, wir müssen wieder an die Umstände damals denken. Das sind über 3000 Leute. Und sie hatten keinen Gemeindesaal. Die konnten das nicht einfach so in der Öffentlichkeit im Tempel machen, so okay, wir denken jetzt alle an Jesus Christus, dann sind sie alle gleich verhaftet. Deswegen, sie haben das zu Hause gemacht. Aber sie haben es trotzdem im Rahmen der Gemeinde gemacht. Nicht alle müssen anwesend sein, aber die Anwesenden sollen im Leib sein. Wir nehmen auch gleich Abendmahl, deswegen möchte ich, dass wir schon mal 1. Korinther 10 kurz aufschlagen. 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17. Da erläutert der Apostel Paulus und sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das heißt, er sagt eigentlich, wenn wir daran teilnehmen, drücken wir zweierlei Gemeinschaft aus. Einmal, wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Jesus Christus. Denn es ist sein Blut, das für uns vergossen ist. Und es ist sein Leib, der für uns gegeben wurde. Aber wir sagen auch, wir haben Gemeinschaft untereinander. Denn es ist ein Leib und wir sind Teil dessen. Ja? Und das war die Aussage. Also wenn man teilnimmt, sagt man, ja, ich bin in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und ja, ich bin in Gemeinschaft mit den Geschwistern. Können wir das sagen? Lass uns auch noch zu 1. Johannes Kapitel 2 gehen. Entschuldigung, 1. Johannes 1. Verse 6 und 7. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, also in Christus bleibt, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das war Kapitel 2, deswegen geht es nicht. Okay, Entschuldigung. Kapitel 1, Vers 6 und 7 ist richtig, aber ich habe das Falsche gelesen. Wenn wir sagen, 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und er sagt, diese Gemeinschaft, die haben wir, wenn wir in der Wahrheit wandeln. wenn wir diese Wahrheit für uns angenommen haben und auch danach leben. Er sagte, wenn wir das nicht tun, dann lügen wir. Aber wenn wir diese Gemeinschaft haben, wir wandeln im Licht, dann sagt er trotzdem, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, dieser Wandel ist nicht ein Wandel in Perfektion, aber ein Wandel in Vergebung. Er sagte, haben wir dieses praktiziert, dann können wir gemeinsam das Brot brechen und sagen, ich habe Gemeinschaft mit Jesus Christus, der sein Blut für mich vergossen hat, und Gemeinschaft mit den Geschwistern, weil Christus mich versöhnt hat, hineingetan hat in den Leib. Wenn du nicht Teil des Leibes bist, dann bitten wir gleich beim Abendmahl, einfach es diesmal vorbeigehen zu lassen. Wir dürfen uns prüfen, zu sagen, habe ich dieses? Ich will nicht lügen und sagen, ist so, wir haben gerade gelesen, ja, wer nicht die Gemeinschaft hat, der betrügt sich selbst. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wir sehen, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in dem Abendmahl, als Erinnerung. Hier ist, was uns verbindet. Und in den Gebeten. Die Gebete sind keine Nebensache. Ist nicht so ein Anhängsel, das macht man halt einfach so, um es irgendwie so einen christlichen Touch zu geben. In Apostelgeschichte 6 sagen die Apostel, hey, wir können uns nicht auch noch um das ganze Tische bedienen kümmern, und da wurden Diakone dafür ausgewählt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Apostel gesagt haben, wir aber verharren in der Lehre und in den Gebeten. Die zwei Sachen, auf die sie sich konzentrieren, war das Wort Gottes und das Gebet. Das ist wirklich essentiell. Denn im Gebet bekenne ich meine Abhängigkeit. Ich sage, Gott, wir brauchen, dass du etwas wirkst. Wir können das alleine nicht bewirken. Wir können Herzen nicht verändern. Wir können nicht die Liebe selber produzieren. Wir können uns nicht verändern. Du musst uns verändern. Aber das Gebet ist auch nicht nur eine Auflistung von Anliegen, sondern es beinhaltet auch die Anbetung und den Lob Gottes. In Vers 47 heißt es, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und dieses Lob ist Teil dieses Gebetes. Das hatten die Jünger schon seit Jesu Auferstehung praktiziert. Kannst du es am Ende die letzten beiden Verse von Lukas nachlesen. Da kamen sie zurück nach Jerusalem, waren beständig im Tempel und lobten Gott für das, was er getan hatte. Wenn wir aber dieses Wort für verharren haben, wir haben das hier zweimal, sie verharrten und dann jetzt auch nochmal in Vers 46, täglich verharrten sie. Dieser Ausdruck wird sonst am meisten fürs Gebet gebraucht. Es wird noch ein paar Mal an anderen Stellen in der Bibel gebraucht und meistens ist dieses Verharren, sie verharrten aber in den Gebeten oder bleibt beständig im Gebet. Und das bedeutet auch, dass wir nicht vorschnell aufgeben, wenn wir vielleicht nicht gleich das bekommen, worum wir gebeten haben. Aber selbst wenn wir nicht gleich das bekommen, was wir wollen, gibt Gott uns immer das, was wir benötigen. In 2. Korinther 12 betet Paulus. Und er sagte, er hatte einen Dorn im Fleisch und er betete dreimal, dass der Herr es von ihm nehme. Und der Herr antwortete ihm, nicht indem er ihm den Dorn wegnahm, was auch immer dieser Dorn war, er nahm ihn nicht weg, sondern er sagte, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Gott hat das Gebet erhört, nicht auf die Art und Weise, wie Paulus sich das vorgestellt hat, aber Gott gibt immer das, was wir benötigen. Und darum, sie verharrten in den Gebeten, sagten Gott, wir brauchen, dass du wirkst und wir wollen uns darauf besinnen, zu wem komme ich, mit wem rede ich? Und darin blieben sie beständig. Und was war die Auswirkung? Ich habe eben schon Vers 47 gelesen, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das Volk merkte diesen Unterschied und sagten, wow, da ist etwas. Ende des Verses, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Der Herr hat das gebraucht. Nun, bei den ganzen anderen, das fand ich interessant, bei dem ganzen anderen war, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Sie verharrten in den Gebeten. Aber der Herr tat täglich hinzu, weil das konnten sie nicht tun. Sie verharrten nicht im Gewinnen von Seelen. Sie verharrten in dem, was sie tun konnten, in der Ausrüstung der Geschwister, in der Gemeinschaft, in der Lehre des Wortes. Und das hat sie dann so geformt, dass die anderen es bei ihnen gesehen haben. Sie fanden Gunst beim ganzen Volk und der Herr gebrauchte das und fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Andere haben dieses gesehen, haben es verstanden und haben es für sich aufgenommen. Dieses Zeugnis bewirkte indirekt die Errettung anderer. Das heißt, die Menschen kamen also auch nicht nur einfach zu sagen, oh, ne, da gibt es Gemeinschaft und da gibt es was zu essen und wenn ich eine Bedürftigkeit bin, dann spenden sie auch gerne, sondern sie kamen, die gerettet wurden, wurden hinzugetan und das in dem Fall täglich. Wir haben noch eine Beschreibung davon, zwei Kapitel weiter, lass uns die noch ganz kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Dort hatte die erste Verfolgung schon ein bisschen angefangen und sie hatten gerade zusammen gebetet. Und da lesen wir dann noch, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Sie lebten dieses gemeinsam, sie waren ein Herz und eine Seele, weil ihre Ausrichtung war Lehre, Gemeinschaft, Brechen des Brotes, Erinnerung an das, was Christus vollbracht hat und in den Gebeten. Und weil sie bereit waren, auf Gott zu hören, Gottes Wille zu tun, hat Gott durch sie gewirkt. Die Gemeinde ist also kein Selbstzweck, sondern Gottes Werkzeug, um andere Menschen zu erreichen, indem sie Gläubige ausrüstet für das Werk des Dienstes. Was wollen wir als Gemeinde tun? Das ist, was die Gemeinde dort geprägt hat. Sagen, okay, sie kamen zusammen, die gläubig waren. Und sie blieben darin. Sagten, ja, wir brauchen eine Lehre. Wir schieben das niemals an den Rand, weil das ist die Grundlage, warum wir tun, was wir tun. Aber das äußerte sich auch in der Gemeinschaft, im Miteinander. Es äußerte sich im Brotbrechen und es äußerte sich in den Gebeten. Und der Herr fügte hinzu, die gerettet wurden. Trägst du deinen Teil zu einer gesunden Gemeinde bei? Bist du in der Lehre? Also ich will wissen, was sagt Gott dazu? Bleibst du in der Gemeinschaft? Oder ist es, oh, Gottesdienst vorbei, die haben schon wieder überzogen, schnell raus, sonst wird das Mittagessen kalt. Oder sagen wir, nee, wir brauchen das miteinander. Wir wollen das austauschen. Hey, was machen wir damit? Wo sind die Herausforderungen in der Woche, das umzusetzen? Nehmen wir uns Zeit, wie wir es jetzt tun werden, für die Erinnerung an des Herrn Tod und bleiben wir beständig in den Gebeten, füreinander, miteinander, zur Ehre des Herrn und zur Erbauung und zum Vertrauen darauf, dass Gott wirkt. Wollen beten? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie du dir Gemeinde vorstellst. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, Gemeinde so zu leben, dass du dadurch segnen kannst, uns segnen kannst, und durch uns ein Segen zu sein für die Menschen um uns herum. Herr, nur du kannst hinzufügen. Aber du möchtest, dass wir unseren Teil tun. Und Herr, ich bete, wirke du in uns. Lass jeden Einzelnen seinen Teil dazu beitragen. Ich bete, wenn jemand hier ist, der dich noch nicht angenommen hat, dass sie erkennen, man ist nicht Teil, indem man das einfach nur hört, sondern die es aufnahmen und sich taufen ließen. Und ich bete für uns, dass wir Gemeinde nicht einfach nur als einen Versammlungsort am Sonntag sehen, sondern dass wir verharren, dass wir bleiben in dem, was du uns gegeben hast. Wir danken dir für das, was du vollbracht hast und wollen dich ehren und bitten um deine Hilfe, dass wir eine Gemeinde sind, in der du am Wirken bist. Lass uns, jeden Einzelnen, unseren Teil dazu beitragen. In Jesu Namen. Amen.